Der Bibeltext für die Predigt steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 26, Verse 6 bis 16. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit sehr kostbarem Salböl mitbrachte. Sie goss Jesus das Öl über den Kopf. Als die Jünger das sahen, waren sie empört. »Was soll diese Verschwendung?«, sagten sie. »Man hätte dieses Öl teuer verkaufen und das Geld an die Armen geben können.« Jesus merkte es und sagte zu ihnen, »Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat.« Danach ging einer der 12, es war Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sagte, »Was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere?« Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten.
Guten Morgen. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Eine Predigtserie, die uns auf Ostern, das wichtigste christliche Fest, die leibliche Auferstehung von Jesus, vorbereiten soll. Und wir schauen uns dafür ein paar Schlüsselmomente an, ein paar Schlüsselmomente im Leben von Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung und zur Auferstehung. Warum ist Ostern das wichtigste Fest, das wichtigste christliche Fest? Jesus hat an Ostern mit seiner Auferstehung den letzten Feind von uns Menschen, den Tod, den wir einfach nicht in den Griff bekommen, den hat er besiegt. Und hat damit an Ostern gleichzeitig die Frage nach der Ewigkeit, also gibt es etwas nach dem Tod, aufgeworfen, diese Frage, und gleichzeitig mit diesem Ereignis auch beantwortet, diese Frage. Und deswegen heißt diese Serie Stationen zum Sieg, weil er da gesiegt hat. Und eigentlich ist die Predigt jetzt eine lange Einleitung auf das gemeinsame Abendmahl, was wir nachher feiern. Lasst euch mitnehmen in diesen Moment. Eine dieser Stationen, von der haben wir gerade gehört bzw. gelesen. Stellt euch Folgendes vor. Es ist ungefähr 30 nach Christus. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern in Bethanien. Bethanien ist ein kleiner Ort, 2,5 Kilometer entfernt von Jerusalem. Bethanien ist der Ort, in dem auch Lazarus, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, und seine beiden Schwestern Martha und Maria wohnen. An Lazarus hat Jesus beispielhaft seine Macht deutlich gezeigt, indem er diesen Mann, der tot war, wieder zum Leben auferweckt hat. Es ist krass, was dieses Dorf, dieses kleine Dorf, alles erlebt hat. Und dort ist Jesus jetzt zusammen mit seinen engsten Freunden im Haus von Simon dem Aussätzigen. Der scheint mittlerweile wieder gesund zu sein, sonst hätte er kein Haus bzw. keine Gäste. Aber mit diesem erklärenden Zusatz wird klar, wo sie gerade sind. Welcher Simon und welches Haus hier gemeint ist. Ah, bei dem, ja, der. Aus unserer Perspektive würde ich heute sagen, wir befinden uns in der Woche vor Karfreitag und Ostern. Irgendwann während einem Essen. In einer Zeit ohne fließendes Wasser, ohne Toilettenspülung, ohne Dusche, ohne Zahnbürste, ohne Zahncreme, ohne Deo. In einem heißen, trockenen Land, voller Staub und voller Schweiß, in einem Raum voller Männer. Das waren die äußeren Umstände. Wie war die Atmosphäre in diesem Raum? Es ist eklig, oder? Es ist kurz vor der Hinrichtung von Jesus durch Kreuzigung. Und gerade vorher hat er noch mehrmals darüber gesprochen. Und in diesem Raum, mit dieser Atmosphäre, kommt eine Frau, deren Namen Matthäus nicht mal erwähnt. Eine Frau betritt einen Raum voller Männer und plötzlich ist alles anders. Das passiert hier. Und nicht nur Matthäus berichtet von diesem Moment, sondern auch Markus und Johannes in ihren Evangelien, in ihren Jesus-Biografien. Und wenn man diese Berichte zusammen anschaut und nebeneinander legt, dann bekommt man ein komplettes Bild und sieht, wie die sich ergänzen. Auch wenn Matthäus hier den Namen dieser Frau nicht mal nennt, wird durch den Bericht von Johannes sehr schnell klar, dass es sich hier um Maria handelt. Maria aus Bethanien, die Schwester von Martha und Lazarus. Also eine sehr enge Freundin, sehr gute Bekannte von Jesus. Sie ist es, die mit diesem Alabastergefäß, wie man das nennt, ein glänzend poliertes, marmorähnliches Gefäß für Flüssigkeit mit einem langen Hals und einem Verschluss oben, die mit diesem Gefäß den Raum betritt, um mit diesem Öl, nachdem sie das aufgebrochen hat, Jesus zu salben. Und wieder ergänzen sich die Berichte von Matthäus und von Johannes. Während es Matthäus wichtiger ist zu erwähnen, dass sie Jesus das Öl über den Kopf gießt, erwähnt Johannes, dass sie ihm damit die Füße einreibt und anschließend mit ihren Haaren trocknet. Sie hat also wahrscheinlich sowohl den Kopf als auch die Füße von Jesus gesalbt. Und beides hatte eine enorme Aussagekraft. Es war damals nicht unüblich, vor dem Betreten von einem Raum voller Menschen ein paar Tropfen Parfüm oder parfümiertes Öl zu verträufeln, um diesen Menschenmuff auszuhalten. Auch wenn das damals vielleicht normal war, es war davon aber nicht angenehmer. Ich hing da lange. Wie kann man jemandem, der sowieso wahrscheinlich schon fettige Haare und staubig stinkige Füße hat, dann auch noch mit Öl einschmieren? Bis ich mir gesagt habe, nimm mal ein bisschen Abstand von deinem deutsch-europäischen Sauberkeitsstandard und lass uns mal gemeinsam gucken, was dahinter steckt. Lass uns mal tiefer graben an der Stelle. Mit diesem Öl ändert sich in diesem Raum nicht nur der Geruch, sondern augenblicklich auch die Stimmung. Maria schlägt nach dieser Aktion die komplette Wucht von männlichem Unverständnis entgegen. Alle scheinen sich hier einig zu sein, was hat die denn genommen? Ist die verrückt? Was macht die denn hier? Erstens, ihr Benehmen war sehr anstößig. Offene Haare in der Gegenwart von fremden Männern und dann auch noch von dem Rabbi hatte etwas Anrüchiges. Das hatte was von Prostitution. Und zweitens erinnern sich die lösungsorientierten Männer wahrscheinlich sehr deutlich an den Hinweis von Jesus, den er kurz vorher gegeben hat, doch bitte an die Armen und an die Bedürftigen zu denken. Was hätte man mit diesem Geld alles Gutes tun können, hätte man es verkauft, statt einfach hier auszukippen? Und während die Männer die Not in dieser Gegend vor Augen haben und anfangen zu rechnen, sieht Maria in dieser Situation etwas, was scheinbar außer ihr kein anderer sieht. Es ist auch kein Missgeschick, was ihr hier passiert. Sie hatte nicht eigentlich vor, nur ein paar Tröpfchen zu nehmen. Sondern sie sieht in Jesus jemanden, der es wert ist, dieses Gefäß zu zerbrechen und das komplette Öl für ihn zu verwenden, den kompletten Inhalt, um ihn zu salben. Sie alleine sieht scheinbar in dieser Situation die Möglichkeit auf das wichtigste Gebot Gottes, was alle anderen Männer in diesem Raum auch kannten. sie sieht als einzige hier die Möglichkeit, auf dieses wichtigste Gebot Gottes zu reagieren, indem es heißt und indem Gott deutlich zeigt, was er von uns Menschen möchte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und genau das macht Maria hier. Sie liebt Jesus von ganzem Herzen. Sie zeigt es ihm mit ganzer Hingabe und scheinbar gegen jeglichen Verstand. Was war das für ein Öl und wo hatte Maria das her? Johannes erwähnt in seiner Erzählung sogar, dass es 300 Denare wert war. Das war ein komplettes Jahresgehalt. Ich weiß nicht, wie viel ihr für Parfüm ausgebt, aber ein komplettes Jahresgehalt. Und sehr wahrscheinlich hat es sich bei diesem Alabastergefäß mit diesem Nardenöl um ein Erbstück gehandelt. Teures, importiertes Nardenöl, sehr wahrscheinlich aus Indien, das von Generation zu Generation weiter vererbt wurde, häufig eine Art Familienabsicherung, eine Lebensversicherung für schwere Zeiten, für Hungersnot, für Krieg oder für andere Katastrophen. Und jeder im Raum weiß das. Und Johannes beschreibt, dass das ganze Haus von dem Duft erfüllt war, als sie das ausgekippt hatte. Und ich habe mir überlegt, wenn Martha irgendwo in der Nähe war oder Lazarus das gerochen oder gesehen haben, was werden die wohl gedacht haben in dem Moment? Maria hat hier die Sicherheit für die Zukunft dieser Familie ausgekippt. Sie hat die Familienversicherung hier zerstört. Und mir kam die Frage, was bringt einen Menschen dazu, sowas zu machen? Vielleicht war es ihre Persönlichkeit, aber mit Sicherheit war es auch ihre Erfahrung, die sie mit Jesus bis dahin schon gemacht hatte. Es gibt einen Fachbegriff für das, was sie hier macht. Und dieser Fachbegriff heißt Anbetung. Und das kann jeder. Das Entscheidende bei Anbetung, also einer wie auch immer gearteten positiven Reaktion auf Gott, ist nicht die Handlung an sich, also nicht das Wie oder das Was wir tun, sondern das Entscheidende dabei ist die Motivation, mit der wir es tun. Sie sagt hier nicht nur theoretisch: Lieber Jesus, ich bin so begeistert von dir, dass ich den ganzen Tag Lieder singen könnte. Du bist mein Ein und Alles und ich lasse dieses Alles mal bei mir. Solltest du was davon haben wollen oder brauchen, dann lass es mich bitte wissen. Aber prinzipiell bin ich bereit, dir alles zur Verfügung zu stellen. Maria zeigt uns, dass echte Anbetung immer etwas kostet. Und Jesus reagiert auf ihre unanständig unvernünftige Aktion mit: Wow, sie hat kapiert, um was es hier wirklich geht. Das, was sie macht, ist eine absolut angemessene Reaktion. Was sie macht, ist so krass, dass Jesus sagt: Überall, wo in Zukunft das Evangelium verkündigt wird, wird man sich an sie und ihre Hingabe und Anbetung erinnern. Und die von euch, die grundsätzlich Zweifel daran haben, ob das, was Jesus gesagt hat, ernst zu nehmen ist oder ob man ihm vertrauen kann: Heute hat sich hier in Potsdam mal wieder eine seiner Voraussagen erfüllt. Wir reden über sie. Aber was war so besonders daran? Maria gibt sich selbst und alles, was sie hat, bedingungslos hin. Und Jesus sagt: Das ist eine absolut angemessene Reaktion, darüber wird zu reden sein. Maria sagt: Egal, was alle anderen denken oder sagen, egal, was es mich kostet, egal, ob dabei alle meine menschlichen Sicherheiten draufgehen, ich bin bereit, für Jesus alles zu geben, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass ich mit ihm alles bekomme, was ich für mein Leben brauche. Sie gibt Jesus nicht nur 10%, weil sie ihm nicht nur 10% folgt. Sie folgt ihm nicht nur, solange es ihr was bringt. Sie folgt Jesus nicht nur, solange es sie nichts kostet. Sie folgt Jesus, weil sie den Wert von Jesus erkannt hat. Umgeben von Menschen, die das in dem Moment nicht erkannt haben und deswegen ihre Reaktion auch nicht einordnen können. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor, ein Verhalten, was aus Glauben motiviert ist und was du vielleicht tust, ist für andere Menschen nicht immer nachvollziehbar. Spenden oder verzichten oder sonntags morgens aufstehen oder sich ehrenamtlich engagieren. Um Jesus das zu zeigen, macht Maria viel mehr, als sie gemusst hätte. Sie hätte ihm nicht die Füße salben müssen und schon gar nicht mit ihren Haaren das wieder trocknen. Und ihr ist es völlig egal, was die anderen sagen oder denken. Das ist Anbetung, auf Jesus reagieren, etwas mehr von dem verstehen, wie er ist und was er getan hat und sich ihm hingeben. Und irgendwie klingt das ziemlich freakig. Und ich habe mich bei ertappt, an meinem Schreibtisch sitzend und habe gedacht, ja, wenn andere das aus meiner Perspektive oder für meinen Geschmack zu sehr machen, dann sehe ich mich bei den Männern sitzen und innerlich den Kopf schütteln und die Augen verdrehen und ich blicke erwartungsvoll zu Jesus und denke so, jetzt sag doch mal was, das muss doch nicht sein. Und was macht der Herr Jesus? Der hält keinen dogmatischen Vortrag, sondern der lässt Maria mit dieser Aktion eine ewig wahre Lektion erklären, über die man heute noch spricht. Glaube und Vertrauen auf Jesus bedeutet Sicherheit und Kontrolle aufgeben, um sich allein von ihm abhängig zu machen. Glaube und Vertrauen auf Jesus bedeutet Sicherheit und Kontrolle abgeben, um sich allein von ihm abhängig zu machen. Und das ist krass. Die letzten beiden Verse von unserem Text habe ich bewusst noch mit dazugenommen, obwohl sich in mir alles gegen diese beiden Verse sperrt. Aber wahrscheinlich stehen sie nicht zufällig genau an dieser Stelle. Über Judas und seine Rolle in Gottes Geschichte kann man sich viele Gedanken machen und viele Fragen tauchen da auf. Er zeigt uns aber, dass seine Reaktion auch eine mögliche Option ist, auf Jesus zu reagieren. Der Kontrast zwischen Judas und Maria ist echt krass. Statt sich komplett der Beziehung zu Jesus hinzugeben, wie Maria das hier macht, versucht er für sich das meiste aus dieser Beziehung rauszuholen. Er verrät Jesus für 30 Silberstücke und ich habe nachgeguckt, wie viel das war. Das war der durchschnittliche Ausgleichspreis für den Tod eines mittelmäßigen Sklaven. Kann der Unterschied krasser sein in der Reaktion? Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, aber irgendwo dazwischen gibt es ja auch noch was. Müssen wir ja nicht beide, diese beiden Extreme uns vornehmen oder angucken. Ja, das stimmt, aber ich glaube, wir müssen immer wieder und tun das auch immer wieder, eine Grundsatzentscheidung treffen. Wollen wir Jesus gebrauchen oder wollen wir uns von Jesus gebrauchen lassen? Wollen wir Jesus gebrauchen oder wollen wir uns von Jesus gebrauchen lassen? Es geht hier nicht darum, alles richtig zu machen. Maria war eine Sünderin, die nicht alles richtig gemacht hat. Es geht aber um die Frage, sind wir bereit, Jesus zu unseren oder zu seinen Konditionen zu folgen? Vertrauen wir ihm so sehr, dass wir ihm folgen, egal was es uns kostet? Oder nur dann, wenn es uns nichts oder nicht so viel kostet? Jesus darf uns gerne lieb haben und er darf uns gerne vergeben, aber wenn es um Veränderung in meinem Leben geht, dann kann er mich mal gern haben. Bei Finanzen, bei Partner, bei Sex, bei Familie, bei Prioritäten entscheide ich. Und da habe ich mich gefragt, boah, klingt das mehr nach Maria oder klingt das mehr nach Judas? Darf Jesus dich, mich heute durch sein Wort und durch Maria mit der Frage konfrontieren, brauchst du mich, um deine Ziele zu erreichen, oder vertraust du mir so bedingungslos und ich darf dich gebrauchen, um meine Ziele mit dir und für dich zu erreichen? Bin ich bereit, so weit zu gehen, wie Maria gegangen ist? Was auch immer es mich kostet. Jesus ist es wert, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Und deswegen denken wir immer wieder über diese Frage und über diese Frau nach. Und zwar nicht nur theoretisch. Um das aber zu tun, ist es wichtig zu wissen und das zu sehen, was Maria in Jesus gesehen hat. Es geht hier nicht um die erste Begegnung. Sowohl Maria als auch Judas waren gleich lange, ungefähr 3 Jahre, Nachfolger von Jesus. Und trotzdem taucht in diesem Moment diese Frage auf. Sie sieht in ihm den König und den Retter dieser Welt, und er sieht in ihm eine Enttäuschung, weil Jesus nicht ein militärischer Befreier war und nicht so geleitet hat, wie er sich das vorgestellt hat. Für diejenigen von uns, die sich als Christen bezeichnen, als Nachfolger von Jesus, ist es gut, wenn wir uns diese Frage immer mal wieder stellen und Ostern, wo so deutlich wird, wie Jesus ist und was er für uns getan hat, eignet sich genial dafür. Wie reagieren wir? Und wenn das für dich noch nicht so klar ist, wenn du damit noch Schwierigkeiten hast, dann bist du in guter Gesellschaft. Das hatten die Jünger auch. Und ich habe das auch, immer wieder. Aber die Frage ist, sind wir offen dafür, diesen Gott näher kennenzulernen? Bist du bereit, Schritte zu gehen, um herauszufinden, ob eine Reaktion wie die von Maria vielleicht Sinn macht? Ob das vielleicht die einzig angemessene Reaktion auf Jesus ist? Und was bedeutet das dann? Und welche Entscheidungen sind dann für dich dran? Wir haben heute Maria gegenüber einen ganz großen Vorteil. Wir wissen so viel mehr, als sie wusste. Sie wusste nicht wirklich Bescheid, was es bedeutet, dass Jesus stellvertretend für die Schuld der Menschen am Kreuz stirbt, die ihm vertrauen. Sie wusste auch nicht zu dem Moment, was über die Auferstehung und was das alles bedeutet. Sie wusste auch noch nichts von der Himmelfahrt von Jesus und davon, dass er jetzt an Gottes rechter Seite sitzt und herrscht. Sie wusste auch noch nichts vom Heiligen Geist, der kommt und in den Gläubigen wohnt. Sie wusste auch noch nicht so richtig, was das bedeutet, dass Jesus mal wiederkommen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde aufzurichten, wo nichts mehr von dem, was uns heute stört und nervt und krank macht, existiert, sondern nur noch Freude und Friede und intakte Beziehungen. Von all dem wusste sie noch nichts. Aber wir wissen das. Es geht hier nicht darum, dass wir die Reaktion einer super emotionalen Frau, die vielleicht in einer schwierigen Lebensphase war, irgendwie kopieren oder nachmachen. Es geht nicht um religiöses Verhalten, um Jesus oder Gott zu gefallen. Maria ging es nicht um Religion, sondern um Jesus als Person, um die Beziehung. Religiöse Menschen, denen geht es darum, was sagen die anderen? Und das scheint sie überhaupt nicht interessiert zu haben. Sie war so überzeugt von dem, was sie gemacht hat, und damit war sie frei und wirklich unabhängig, sich von Gott gebrauchen zu lassen, mit allem, was sie hatte. Und Jesus kommentiert ihr Handeln mit: Gutes Werk an mir. Es ist wunderbar, was sie gemacht hat. Was meint er damit? Jesus sagt hier nicht, und das darf man nicht falsch verstehen, er sagt hier nicht, Arme und Bedürftige sind mir gleichgültig und sollten euch auch egal sein. Sondern es geht ihm in dieser Situation darum, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Hingabe an Jesus geht allen anderen guten Werken voraus. Sonst laufen die ins Leere. Gute Werke sind eine Folge davon, dass wir Jesus, der selbst zum Ärmsten der Armen geworden ist, dass wir ihn kennengelernt haben, dass wir ihm folgen, dass wir ihm dienen. Und Jesus dienen ist das Wichtigste von all den wichtigen Dingen, die es zu tun gibt. Arme und Bedürftige, sagt Jesus, wird es noch immer geben. Und auch da hat er wieder recht behalten. Aber es gibt nur einen 2. April 2017. Bist du bereit, Jesus zu vertrauen? Mehr als eben noch. Was steckt hier noch alles drin? Noch ein paar Aspekte. Ein König zur damaligen Zeit wurde durch die Salbung mit Öl in sein Amt eingesetzt. Ab dem Moment der Salbung mit Öl war der König der Herrscher. Öl ist in der Bibel, auch im Alten Testament, schon immer ein Zeichen für das Wirken Gottes, für den Heiligen Geist. Jesus war der angekündigte und erwartete Messias, übersetzt der Gesalbte Gottes, König, Retter. Und zwar ein König, der seine Macht ausgeübt hat, indem er Diener geworden ist. Er ist der König, der seine Herrschaft aufgegeben hat, um zu uns zu kommen und durch seinen Tod diese Erde und uns Menschen zu retten, indem er sie durch seinen Tod und seine Auferstehung vom Tod befreit und damit noch ein viel größeres Herrschaftsgebiet aufbaut, als es jemals gegeben hat. Der König Jesus ist für uns nicht unerreichbar, nicht abgesichert durch Security oder durch einen Palast, sondern er ist zu uns gekommen. Das ist seine Art, uns seine Herrschaft zu zeigen, durch Rettung und Hingabe. Und diese besondere Frau salbt in diesem besonderen Moment diesen Jesus zu diesem besonderen König. Und als alle gedacht haben, ein paar Tage später, mit dem ist alles vorbei, da hat sein Reich richtig Fahrt aufgenommen. In dem Moment, in dem er am schwächsten ausgesehen hat, zeigt er seine Stärke am deutlichsten. Und das ist so schwer zu kapieren. Es gibt noch was, was wir wissen, was Maria damals noch nicht wusste. Am Sonntagmorgen, Ostersonntag, waren Frauen auf dem Weg zum Grab von Jesus, 3 Tage nach seiner Hinrichtung. Was wollten sie machen? Sie wollten ihn salben mit Öl. Sie wollten seinem Leichnam die letzte Ehre erweisen. Aber er war nicht mehr da. Jesus war auferstanden und hat so seine Macht gezeigt. Und hier heißt es, Maria zeigt im Voraus die Salbung für das Begräbnis. Es gibt nämlich keinen toten Gott, der von uns will, dass wir ihm die letzte Ehre erweisen, sondern es gibt einen lebendigen Gott. In den Evangelien lesen wir ganz viel von Maria und dass sie viel Zeit mit Jesus verbracht hat. Sie saß dort bei seinen Füßen und sie hat ihm einfach zugehört. Und ich wette, dass sie dort die wichtigsten Dinge gehört hat, die ihr dabei geholfen haben, diese Situation in diesem Moment richtig einzuordnen. Ich habe irgendwann mal irgendwo den Satz gelesen, Gnade fließt bergab. Gnade fließt bergab. Vielleicht ist es deswegen für Glaube und Vertrauen so entscheidend, still zu sein. Einfach mal bei den Füßen von Jesus zu sitzen oder zu knien oder zu liegen und ihm zuzuhören. Statt immer zu tun, 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 tun. Maria hat die Liebe von Jesus gespürt. Das hat ihre Liebe zu ihm ausgelöst. Und so funktioniert das Evangelium. Gott schüttet seine Liebe zu uns aus. Sein Sohn Jesus. Warum nutzen wir nicht gemeinsam die Zeit bis Ostern, um uns bewusst zu den Füßen Jesu zu setzen und ihm zuzuhören? Plan das mal ein. Nimm mal wieder deine Bibel. Stell ihm deine Fragen. Gott, was willst du mir sagen? Erwarte eine Antwort. Sag ihm, was du über ihn denkst, das, was dich begeistert und auch das, was du nicht verstehst. Und sei still und warte auf seine Antwort. Frag dich mal wieder ganz ehrlich, will ich eigentlich Gott gebrauchen oder bin ich bereit, mich von ihm gebrauchen zu lassen? Und das könnte dann auch für dich und für uns als Kirche eine Station zum Sieg sein. Ich schließe mit einem Zitat des Kirchenvater Augustinus. Ich habe euch das auf Seite 2 abgedruckt. Und es lohnt sich, das in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen mal ernsthaft zu durchdenken. Augustinus hat gesagt, wer Jesus und alles hat, hat nicht mehr als derjenige, der Jesus und sonst nichts hat. Wer Jesus und alles andere hat, hat nicht mehr als derjenige, der Jesus und sonst nichts hat.